Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ich muss sagen, ich finde diesen Sketch total witzig, ja, weil er so, ja, weil auf so eine groteske Art irgendwie ist, ja. Also die Situation, ja, hier von wegen, er wird überrascht von ja, und fragt ihn völlig überrascht, ja, was er hier tut. Ja. Und seine Antwort ist, was weiß ich, irgendeine Ausflüchtung. Und er kommt auf diese abstruse Idee mit diesem Bonsai-Baum. Ja. Und das Witzige natürlich daran ist, von wegen, wie leichtgläubig der gute Mann ist. Ja. Die gute Frau in dem Fall, ja. die hier sitzt, ja, und sich da quasi so einen Bären aufbinden lässt. Ja. Also ich muss sagen, ich finde deshalb diesen Sketch total witzig. Ja. Und ich glaube, wir können über sowas lachen, deshalb, weil wir gern darüber lachen, wenn andere Leute irgendwie naiv sind oder leichtgläubig sind oder Sachen irgendwie in ihrem Leben nicht so ganz zusammenpassen. Ja, das kennt jeder, ja, der weiß von außen betrachtet, ja, da kann man sagen, weißt du noch, von wegen, wie die das da drüben wieder gemacht haben, das ist ja völliger Quatsch, ja, aber die glauben das wirklich, ja. Und ich glaube, das Problem ist ein bisschen dabei, dass wir das natürlich bei anderen total gut erkennen. Ja, das sehen wir gleich von wegen, das ist nicht ganz stringent, was sie hier machen. Ja, das zieht sich nicht so gut durch. Aber bei uns selbst, da haben wir gern mal so eine Brille auf, so eine rosarote Brille, die solche Sachen eben nicht erkennen lässt. Ich meine, der Maris hat es ja hier offensichtlich auch nicht sofort durchschaut, ja, beziehungsweise hat es nicht durchschaut. Und ich habe mir überlegt, von wegen, ja, wo habe ich denn vielleicht so eine Brille auf, die vielleicht irgendwie von außen hin nicht mehr ganz so rational und vernünftig ist? Und mir sind ein paar Sachen eingefallen, die erzähle ich jetzt aber nicht. aber es gibt eine Geschichte und mir ist bei dieser Geschichte beim Lesen eines bewusst geworden und eines wieder in Erinnerung gekommen. Ja? Ich habe ja mal pädagogisch studiert, ja? Und eine Technik, nennen wir es mal Technik, um Leute quasi zu ermutigen, ihre Sachen zu überdenken, ja, sich selbst quasi zu hinterfragen, ja, sich zu reflektieren sozusagen, ist eine Technik des Fragenstellens, ja, so weit so trivial, ja, aber das funktioniert ziemlich gut, ja, wenn man Menschen Fragen stellt, ja, die relativ präzise auf den Punkt bringt, bringt es die Menschen dazu, Sachen zu überdenken. Und ich glaube, dass Gott diese Technik ziemlich gut drauf hat, denn wenn man im Neuen Testament liest, ganz viele Geschichten stellt Jesus, stellt Gott Fragen. Nicht nur im Neuen Testament, aber ganz besonders Jesus wendet es an. Und ich glaube, dass Jesus diese Fragen stellt, nicht um uns irgendwie bloßzustellen, ganz im Gegenteil, ja, die sind manchmal sehr direkt, manchmal sehr hart, manchmal sind die richtig, die wühlen einen richtig auf, ja, sondern er macht es, um uns zu helfen, glaube ich. Zu helfen, uns selbst quasi zu hinterfragen oder zu reflektieren. Und heute möchte ich mir ein ganz konkretes Problem widmen. Das hat so ein bisschen das Sketch schon ein bisschen angebahnt. Da geht es darum, dass wir manchmal ein Bild von Gott haben, das vielleicht nach außen hin ganz korrekt ist. Ja? Und das sogar christlich ist, wie auch immer, ja, wir haben ein Bild von Gott, wir würden das alles bejahen, aber das dringt gar nicht so ganz zu unserem Herz vor, ja, und da fehlt noch so ein kleiner letzter Schritt sozusagen, und wir möchten uns deshalb jetzt mal die Geschichte anstellen, mal anlesen, ja, und ihr könnt euch mal Gedanken machen von wegen, wo Gott an dieser Stelle denn eine Frage stellt, ja, und genau. Könnt ihr mal kurz die Folie auflegen? Die nächste bitte. Eine sehr bekannte Geschichte, jeder kennt die. Wunderbar, vielen Dank. Ich lese sie trotzdem ganz kurz vor. Steht in Markus 10 und da heißt es, so erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, natürlich wichtige Information an der Stelle, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien, Sohn Davids, Jesus Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann, nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Und die nächste Seite. Jesus erwiderte, da fehlt eine Folie, dann muss ich da, könnt ihr nochmal zurückgehen bitte? Komm her, er ruft dich. Dann muss ich improvisieren. Ich glaube, ihr alle wisst, wie die Geschichte weitergeht. Er kommt und dann, ist natürlich unglücklicherweise ausgerechnet, die Frage fehlt an dieser Stelle. Jesus fragt den Bartimäus, was soll ich dir tun? Und Bartimäus antwortet, Herr, ich will sehen. Und tatsächlich, das Wunder geschieht, wir können es dann nachher noch zu Ende lesen, das Wunder geschieht, der Bartimäus sieht wieder. Aber das Wichtige an der Stelle ist von wegen, dass er, was Jesus da für eine Frage stellt. Kommt da in der Präsentation das nächste Bild? Ja, ganz genau. Ich habe mich mal so versucht, ein bisschen rein zu versetzen in diesen Mann, in diesen blinden Mann, ja. Und dann müssen wir uns nämlich diese Frage mal nochmal genauer anschauen. Was ist das für ein Mann? Das ist ein Mann, der hat damals gelebt, der war blind von Geburt an, soweit ich weiß, aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist von wegen, dass er natürlich, weil er blind war, auch obdachlos war, dass er nichts anderes tun konnte, also ist keine Originalaufnahme übrigens, nichts anderes tun konnte, außer zu betteln. Er war quasi dazu verdammt, jeden Tag auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Ja. Er ist sicher nicht freundlich bedacht worden, ja, denn früher galt so ein bisschen die Denke, wenn dir irgendwas Schlechtes im Leben widerfährt, dann hast du das selber dran schuld, dann hast du irgendwas getan, wofür du bestraft wirst sozusagen. Und ich glaube, dass dieser Mann mehr oder weniger ein Häufchen Elend war, der an der Straße saß. Ja. Und der eigentlich auch keine Hoffnung hatte auf jemalige Besserung. Ja. Es gab natürlich auch keine Sozialhilfe damals und deshalb musste er betteln gehen. Und dann finde ich es eigentlich fast schon ein bisschen grotesk, dass Jesus ihn fragt, ja, er hört ja dann, da Jesus kommt, ja, er geht zu dem hin und dann stellt Jesus die Frage, was soll ich dir tun? Das ist doch absurd, oder? Das ist doch offensichtlich, man möchte doch von außen geradezu Jesus zurufen, natürlich der Mann will sehen, das ist sein Kernproblem. Aber ist es wirklich so offensichtlich? Wenn wir dieser blinde Bettler wären, wenn wir mal diese Perspektive von dem Bartimäus einnehmen, wäre es dann, würden wir dann zu Jesus gehen und sagen, ich möchte sehen? Ich glaube ja, ich hätte mich irgendwann mit dieser Blindheit abgefunden. Hilft ja nichts. Man muss halt weiterleben, ja. Man muss durchhalten, die Probleme sind jetzt halt da und vor allem so Sachen wie Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, ich bleibe da oftmals auch stehen. Ja? Man findet sich halt letztendlich damit ab. Und aus der Perspektive ist es, glaube ich, eher so, ich würde, glaube ich, sagen, Herr Jesus, gib mir doch einen Denar. Oder, wenn ich ganz mutig bin, 5 Denare. Oder wenn ich viel erwarte. Ein Denar, muss man dazu sagen, ist der Tageslohn eines Arbeiters damals. Also quasi einen ganzen Wochenlohn, das wäre schon eigentlich ziemlich herausfordernd, sage ich jetzt mal. Da würde ich mir schon ganz schön viel rausnehmen, fast schon von Jesus zu erhoffen oder zu erbitten. Ja? Und es wäre eigentlich quasi schon ein Wunder, wenn Jesus einfach sagen würde, ja, komm, ich gebe dir 10 Denare. Die Frage ist so ein bisschen heute, was erwartest du von Jesus? Ich glaube, Gott stellt diese Frage nicht zufällig, ja, sondern ich glaube, dieses Problem, was erwarten wir von Jesus, ist damals wie heute genau das Gleiche geblieben. Die Frage ist, traust du ihm 1 Denar zu oder vielleicht sogar 5 Denare oder traust du ihm alles zu? Der Bartimäus, der hat das Wesentliche an der Stelle erkannt. Ja. Der begnügt sich nicht mit Unnötigem. Der hat ein Problem und das ist, dass er blind ist. Und natürlich kann ihm ein normaler Mensch kann ihm nicht helfen. Ja? Aber Jesus ist kein normaler Mensch. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen zu dem Punkt gebracht, es gibt 2 verschiedene Arten von Glauben. Können wir mal das nächste Bild haben, bitte? Genau. Wer weiß, was das ist? Ein Yeti, sorry. Also es ist auch ein bisschen ein, es ist nicht der typische Yeti, ja. Die Frage ist, was ist denn ein Yeti überhaupt, ja? Wer weiß denn, was ein Yeti ist? Ein Schneemensch, okay. Und wo lebt dieser Schneemensch? Himalaya. Im Himalaya, genau, ganz genau. Also es ist natürlich ein Fabelwesen, ja. Das hat der Reinhold Messner, hat er, als er schon ziemlich weit oben war, hat er diesen Schneemensch dort gesehen, ja. Man weiß bis heute nicht so genau, ob es wirklich stimmt. Aber der entscheidende Punkt ist, es gibt einen Yeti-Glauben. Was ist ein Yeti-Glauben? Die Frage, wenn ich dich frage, glaubst du an den Yeti? Was will ich dann wissen von dir? Nein, das möchte ich nicht wissen. Ich möchte wissen, ob du daran glaubst, dass der Yeti existiert. Das ist die Frage dabei. Und ich glaube, viele Leute denken, wenn ich sie frage, glaubst du an Gott? Dann will ich von ihnen wissen, ob sie an die Existenz Gottes glauben. Will ich aber überhaupt nicht wissen, weil Gott existiert völlig unabhängig davon, ob du daran glaubst, dass er existiert. Selbst der Teufel glaubt an die Existenz Gottes, sage ich jetzt mal. Ja, das will ich nicht wissen an der Stelle. Der Yeti-Glauben, das ist ein Glaube, der schadet niemand, ja. Also wenn ich jemanden frage, glaubst du an Yeti, glaubst du an Gott, dann kann man ja oder nein sagen, das ist eigentlich völlig egal. Ja? Das stört niemanden, da nimmt keiner Anstoß dran. Ja? Aber er hilft auch niemanden. Wenn ich nur daran glaube, dass es einen Gott gibt, dann nützt mir das überhaupt gar nichts. Es gibt noch einen anderen Glauben, also dieser Yeti-Glaube, der ergibt sich in seinem Schicksal. Ja, da sagt er, ja, es gibt einen Gott, ja? Aber was hat er mit meinem Leben zu tun, was nützt er mir? Es gibt noch einen anderen Glauben. Bitte nächste Folie. Genau, Aspirin. Ja. Keine Sorge, ich mache keine Werbung explizit für Bayer, obwohl mein Schwager dort arbeitet, kriege ich keine Provision dafür. Ja. Es geht mir einfach nur um das Bild. Weil wenn ich jetzt dich, Manfred, wieder frage, glaubst du an Aspirin? Was möchte ich dann von dir wissen? Da frage ich dir nicht von wegen, glaubst du an die Existenz von Aspirin? Weil das setze ich einfach voraus. Ganz genau. Dass sie wirkt, dass sie Auswirkungen hat. Da ist die Frage, glaubst du daran von wegen, dass diese Aspirin, wenn du sie morgens quasi mit Kopfweh, Kater, wie auch immer, nimmst, dass die deinen Tag so verändern kann, dass er danach ein anderer Tag ist? Ja? Glaubst du von wegen, dass dieses Kopfweh, was wirklich eine richtige Beeinträchtigung ist, also jeder, der schon mal Kopfschmerzen richtige hatte, der weiß, wovon ich spreche, ja? Glaubst du, dass diese Aspirin quasi deinen Tag radikal verändern kann, ein ganz anderer Tag draus wird, wenn du sie nimmst, wie wenn du sie nicht nimmst. Ich glaube, dass Jesus uns auffordert, einen Aspirin-Glauben zu haben. Einen Glauben, der davon ausgeht, dass dieser Gott, dass dieser Jesus, wenn ich mit ihm lebe, wenn ich zu ihm bete, dass der meinen Tag zu einem radikal anderen Tag werden lässt, wie wenn ich ohne ihn leben würde. Ich glaube, wir brauchen genau diesen Glauben, denn nur dieser Glaube, der nützt uns auch was. Ja? Nur dieser Glaube lässt uns unseren Alltag mit Jesus auch tatsächlich verändert quasi leben. Ja? Nur dieser Glaube lässt uns unsere Blindheit sozusagen verlieren. Ja? Und ich glaube deshalb, dass Jesus diese Frage vom Anfang, was willst du, dass ich dir tue, dass die heute noch genauso an jeden Einzelnen von uns gerichtet ist. Ja? Was möchtest du? Rechnest du damit, von wegen, dass ich dir alles geben kann? Rechnest du damit, dass ich deine Hilflosigkeit, deine Hoffnungslosigkeit ausfüllen kann? Oder rechnest du damit eigentlich gar nicht? Ist es eigentlich nur ein frommes Gebet, was du sprichst, weil du es halt so gelernt hast, weil das halt so üblich ist? Warum auch immer, gibt ja ganz viele Beweggründe. Oder glaubst du wirklich, dass es dein Leben verändern kann? Eine wichtige Voraussetzung an der Stelle ist natürlich, und es bringt mich zu einer zweiten Geschichte, die ich jetzt mal für euch verpackt habe in einem Bild. Es gibt noch eine, Jesus bringt ja viele Geschichten, viele Bilder. Ja. Ich habe es mal ein bisschen umgeändert, aber die Aussage ist die gleiche. Vielleicht kommt ihr drauf, welches ich meine. Was könnt ihr auf diesem Bild sehen? Eis, ja, ein zugefrorener See, sehr gut. Es kommt vielleicht nicht ganz so gut raus, aber was ist denn dieses Eis? Also die Frage ist, würdet ihr auf dieses Eis euch drauf wagen oder würdet ihr euch nicht drauf wagen? Hä? Man sieht, es ist so eigentlich mehr, halt bitte, nicht wegmachen. Eigentlich sind es, ist es ein Eis, das sich vom ersten Frosch quasi gebildet hat. Es ist ganz dünn, ja. Und Thema ist nicht Klimawandel heute ausnahmsweise, sondern eine wichtige Wahrheit an der Stelle. Ich kann jetzt hergehen an diesen See und ich kann sagen, ich habe einen Glauben, der kann Berge versetzen. Ich kann sagen, ich glaube, dass dieses Eis mich trägt. Ich kann das, weil ich glaube. Und ich kann auf dieses Eis draufgehen und ich kann mich darauf verlassen, so fest wie ich will. Und was wird passieren? Ich werde einbrechen und ich werde womöglich sogar sterben. Ja? Weil das Objekt, auf das ich mich verlassen habe, an das ich geglaubt habe an dieser Stelle, ist nicht vertrauenswürdig. Das heißt, manche Leute sagen ja, ach, es ist ja ausreichend, wenn du deinen Glauben hast, wenn du da viel davon erwartest. Aber allein das reicht überhaupt nicht aus, sondern das Objekt, an das ich glaube, das muss aushalten. Das muss mein Gewicht aushalten, das muss mein Leben aushalten. Auf dem nächsten Bild, das ist jetzt mal ein See, man sieht den See kaum noch vor lauter Eis, ja. Das ist jetzt ein zugefrorener See, also eigentlich ein Gletscher, wenn man genau will, aber ist egal, wenn ich mich auf dieses Eis drauf begebe, das wird nicht einbrechen. Da kann ich mit zitterndem Fuße draufgehen und sagen, ich habe eigentlich, glaube ich, fast nicht, ich kann es mir fast nicht glauben, weil ich habe diesen anderen See vorher gesehen. Ich habe Angst davor, da drauf zu gehen, aber ich mache es trotzdem und ich gehe auf diesen See drauf. Ich verspreche dir, wenn nicht irgendein radikal klimaverändernder Prozess sofort eintritt, ja, dann wird dich dieses Eis aushalten. Warum? Nicht, weil du so toll geglaubt hast daran, sondern weil das Objekt, woran du geglaubt hast, das aushält. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu unserer Geschichte, zu diesen Menschen, was sagen denn die Menschen zum Bartimäus, als er nach Jesus ruft? Die sagen, halt doch den Mund. Und ich glaube, das ist auch symptomatisch. Das ist zum einen symptomatisch für Menschen, ja, dass sie sich mit den Problemen der Menschen nicht auseinandersetzen mit den anderen. Aber vor allem ist es auch symptomatisch für, nennen wir es mal den Teufel. Ja. Der Teufel möchte nicht, dass du auf diesen See drauf gehst und er möchte nicht, dass du etwas von Gott erwartest. Und deshalb hat er viele gute Tricks, um dich davon abzuhalten, dich auf Gott einzulassen und ihm zu vertrauen. Bei dem einen, das sieht es vielleicht so aus, da gibt es diese innere Stimme. Ja? Diese innere Stimme, die sagt zum Beispiel, du bist wertlos. Was will denn Jesus von dir? Guck mal, du bist blind, du bist sündig, du bist dreckig, du bist was auch immer was. Jesus will überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Diese Stimme ist eine Lüge. Und diese Lüge ist einzig und allein dazu da, dich davon abzuhalten, zu Jesus zu gehen. Bei dem anderen, da hat diese Stimme vielleicht eine ganz andere Tonhöhe, eine ganz andere Wörter, die sie quasi spricht. Ja? Zum Beispiel, oh, du bist doch ein Träumer, was soll denn dieser Jesus dir helfen? Du brauchst richtige Hilfe, du musst dich da Projektplanung draus machen, du musst es richtig machen. Auf diesen Jesus, da kannst du auch noch beten, ja? Das schadet ja nichts. Das ist so der Yeti-Glaube, ja. Aber du musst dich da selber drum kümmern. Du musst dich absichern. Du musst gucken von wegen, dass du dabei nicht unter die Räder kommst. Oder eine andere Stimme, die sagt vielleicht ganz, ganz radikal, der existiert doch gar nicht. Warum redest du mit einem nicht existierenden Gott? Was auch immer, ich glaube, jeder hat hier eine eigene Stimme. Ja? Vielleicht auch was wie von wegen, oh, du machst das viel zu radikal, man darf das nicht so extrem sehen. Ich glaube, das sind alles Stimmen und der Teufel weiß ganz genau, was du in deinem Herzen für Sorgen und Ängste hast. Und er weiß, sie einzusetzen. Er meint, sie einzusetzen, dahingehend, weil das Einzige, was er erreichen will, ist, dass du nicht zu Jesus gehst, dass du ihm nicht sich auf sein Leben einlässt und dass du ihm nicht vertraust. Ja? Er möchte nicht, dass du diese Aspirin nimmst am Morgen, weil er nicht möchte, dass dein Tag radikal anders wird. Und die Frage ist, von wegen, wem glaube ich an der Stelle? Ich habe immer die Wahl, quasi dem einen oder dem anderen zu glauben. Und was ich auch sehr symptomatisch finde, schon erwähnt, die Menschen. Ja. Viele Menschen glauben auch von wegen, naja gut, wenn ich Freunde habe, wenn ich Familie habe, wenn ich den und den habe, das ist das Wichtigste oder sowas. Ja. Die Bibel ist immer sehr offen und sehr schonungslos und sehr ehrlich, sage ich jetzt mal. Und deshalb finden wir in Psalm 27, beziehungsweise in 118, Vers 8, da heißt es von wegen, es ist besser auf den Herrn zu vertrauen, als sein Vertrauen auf den Menschen zu setzen. Und warum? Psalm 27 steht, wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Meine Vater und meine Mutter haben mich nicht verlassen. Ich bin sogar sehr behütet aufgewachsen. Ich hatte eine tolle Familie. Ich habe auch Freunde. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass letztendlich ich mich nicht auf Menschen in letzter Konsequenz verlassen kann. Menschen sind immer schwach. Menschen helfen mir nicht immer. Menschen machen Fehler. Menschen verletzen mich. Und ich glaube, die Erfahrung wird jeder früher oder später machen. Wenn ich mich allein auf Menschen verlasse, dann fehlt mir was. Jesus, der ist radikal anders. Ich finde es auch an dieser Stelle wieder so schön, ja, dieser Jesus, der hört unter tausend Leuten, die um ihn rumstehen und schreien und machen und tun, da hört er diese eine ehrliche Stimme von dem Bartimäus, der in all seiner Schwachheit, da kann er nichts mitbringen, einfach ruft, Herr Jesus, hilf mir doch. Das ist eine Stimme, die Jesus hört und auf die er auch immer antwortet. Da können tausend Leute drumherum schreien und in mir drin vielleicht auch tausend Stimmen schreien. Gott, Jesus, hört diese eine Stimme. Ja? Und sie spricht ihn an. Es ist ja ganz, ganz interessant, ja, von wegen, dass Jesus quasi sofort, als er dieses hört, diese Stimme von dem Bartimäus, da macht er sich quasi sofort, sagt er, haltet ihr jetzt mal alle die Klappe, ja, holt mir diesen Mann her. Und erst dann sagen ja die Menschen hier von wegen, ja, er hat dich gerufen, jetzt kannst du kommen sozusagen. Ja. Jesus hat den Bartimäus da schon längst gehört gehabt. Er hat seinen verzweifelten Ruf gehört gehabt. Weil er nämlich radikal anders ist. Und deshalb heißt es hier auch, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, die meisten werden nicht von ihrem Vater und Mutter verlassen. Aber im Vergleich dazu ist Jesu Treue immer noch tausendmal stärker. Selbst die Beziehung von Vater und Mutter ist im Abglanz zu dem Interesse, was Jesus an dir persönlich hat, zu vernachlässigen. Peanuts, ja. Und das ist eins, was wir, glaube ich, unbedingt lernen dürfen aus der Geschichte. Jesus interessiert sich für mich. Und wie in dem Anspiel vorhin, wir kratzen ganz oft so ein bisschen an der Oberfläche, beziehungsweise wir versuchen unsere Wunden häufig an der Oberfläche zu heilen. Ja? Wir bekämpfen so ein bisschen die Symptome. Ich mache mal ein Beispiel. Ich wollte in meinem Leben eigentlich was anderes werden. Ja? Ich hatte eigentlich eine andere Vorstellung von meinem Leben. Ja? Ich wollte zum Beispiel eigentlich nie über die 100-Kilo-Grenze drüber kommen. Ja? Habe ich nicht geschafft. Aber das ist nicht mein eigentliches Problem. Mein eigentliches Problem ist, und das hat mich ziemlich frustriert, ist, dass meine beruflichen Wege mich ganz anders geführt haben, von wegen, wie ich eigentlich wollte. Da war ich enttäuscht von Gott. Ja? Ich glaube aber rückblickend, dass mein Problem gar nicht mal so sehr ist, von wegen, dass mein beruflicher Weg anders gelaufen ist, sondern dass in mir so eine tiefe, ganz tief drin, eine Stimme drin ist, die sagt, da sind wir bei diesen inneren Stimmen, dieser Jesus, der interessiert sich nicht in letzter Konsequenz wirklich für dich. Ja? Ich glaube, dass das zum Beispiel mein inneres Problem ist. Und ich lade uns einfach heute Morgen ein, ja, uns hinterfragen zu lassen von Jesus. Zum einen, was ist dein wirkliches Problem? Was willst du, dass ich dir tue? Ja? Und zwar wirklich tiefer zu schürfen als nur, ich brauche ein neues Auto, ein Porsche zum Beispiel, sondern tiefer zu gehen und dann mir zu überlegen, erwarte ich wirklich von Jesus alles? Erwarte ich, dass er meine Traurigkeit, meine Hoffnungslosigkeit, dass er die heilt, dass er die ausfüllt? Und um uns dann daran zu erinnern, dieser See, selbst wenn ich nur Angst davor habe, draufzutreten, ich kann mich drauf verlassen, ich baue mein Haus nicht auf Sand. Das ist jetzt noch eine kleine Ergänzung, ja, das ist die ursprüngliche Geschichte. Ich baue mein Haus nicht auf Sand, wenn ich auf Jesus baue. Und dann mir auch zu wissen, selbst wenn ich nur eine leise Stimme habe, Jesus hört meinen Schmerz und Jesus hört das, was ich brauche und was ich zu ihm rufe. Lasst uns deshalb am Schluss, ich habe einen Vers, habe ich euch noch mitgebracht, ganz zum Schluss. Die letzte Folie bitte. Da heißt es in Johannes 4, Jesus erwiderte ihnen, oder der Frau besser gesagt, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, also ihm wird Wasser angeboten, ganz normales Leitungswasser, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Da steckt jetzt eigentlich nochmal alles drin. Komm zu Jesus und er gibt dir etwas, er kann dir als Einziger etwas geben, was dein Leben zu einem, deinen Tag quasi zu einem völlig radikal verändernden Tag werden lässt. Und dazu möchte ich uns ermutigen und ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du unsere Schreie hörst, immer, egal wie laut es um uns herum ist, egal wie laut es in uns drin ist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unser tiefstes Herz sieht, unsere Sehnsüchte kennt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns schenkst, dass wir erkennen dürfen ein bisschen mehr, was du uns alles schenken willst und was du uns alles schenken kannst. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest dafür, wer du wirklich bist, wie sehr du uns liebst und dass du unser Leben auf fundamentale Art und Weise verändern kannst. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, jetzt gerade in der neuen Woche, dass wir ganz neu erfahren dürfen, dass wir, wenn wir den Tag mit dir leben, dass es ein anderer Tag ist. Darum möchte ich dich bitten und ich danke dir jetzt einfach auch noch, dass du uns liebst und dass du bei uns bist, Herr. Amen.